Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Gespräch hier auf Apollo News. Wir wollen heute so etwas wagen wie einen Jahresrückblick, einen politischen, für das Jahr 2025. Und dazu haben wir uns eingeladen, Professor Norbert Bolz, der hier schon öfter gern gesehen zu Gast war, Kommunikationswissenschaftler, Weltkolumnist und deutschlandweit bekannt geworden zuletzt durch eine Durchsuchung bei ihm. Und sein neuestes Buch heißt Zurück zur Normalität mit Augenmaß und gesundem Menschenverstand. Herzlich willkommen bei uns, lieber Herr Bolz.
Bin sehr gerne wieder bei Ihnen.
Das freut uns. Ja, Herr Bolz, man hat es schon vergessen, aber dieses Jahr begann ja tatsächlich mit einer Bundestagswahl und dem Abstieg der Grünen. Was ist denn davon eigentlich geblieben?
Ja, an einem Abstieg der Grünen hat sich nichts geändert. War auch nicht so überraschend, weil ja ihre beiden Galionsfiguren ausgestiegen sind. Also jetzt offensichtlich versuchen, aus ihrer politischen Existenz auch Kapital zu schlagen. Und diese beiden Figuren, die ja auf unterschiedliche Weise medientauglich waren, ist nichts nachgefolgt. Also die Grünen haben schlicht in der Führungsetage niemanden, den sie präsentieren könnten, der irgendwie Ausstrahlung hat oder der irgendwie etwa verheißungsvoll sein könnte für irgendeine Politik. Es ist ja vollkommen gleichgültig, was man von Annalena Baerbock und von Robert Habeck hält, politisch. Sie waren jedenfalls in der Lage, aufzutreten, sich zu präsentieren. Manchmal bei Frau Baerbock ins Lustige gehend oder ins unfreiwillig Komische. Bei Habeck hatte man immer diese Pferdeflüsterer-Attitüde. Also er hat sehr, sehr viele, offenbar sehr viele Frauen wahrscheinlich auch angesprochen. Das heißt also, diese Möglichkeit haben die Grünen jetzt offensichtlich nicht mehr. Und ist auch weit und breit niemand zu sehen, der da einspringen kann.
Man muss ja aber sagen, dann dadurch, dass Friedrich Merz dann übernommen hat und insbesondere bei den Schulden ja dann doch ganz vieles gemacht hat, was die Ampel hätte retten können, denke ich mir fast manchmal, wurde ja Robert Habeck eigentlich insofern fast Unrecht getan oder sind Ihnen solche Gedanken ganz fremd?
Ja, wenn man, wie soll man sagen, realpolitisch oder sagen wir zynisch genug ist zu sagen, das, was abläuft, ja, ist im Grunde der Maßstab für die den Rückblick auf das Jahr, dann muss man wirklich sagen, die grüne Politik wird jetzt implementiert. Also es ist buchstäblich so, dass die CDU und eben vor allen Dingen unser neuer Bundeskanzler in einer, Frau Baerbock würde sagen 360-Grad-Wende, aber bleiben wir bei 180-Grad-Wende, tatsächlich das Gegenteil dessen macht, was er versprochen hat vor der Wahl. Und das Gegenteil dessen, was er versprochen hat, ist eben schlicht die linksgrüne Politik. Und insofern kann man sagen, Habeck ist Unrecht geschehen. Ja. Im Grunde könnte man es sehr gut vergleichen mit Angela Merkel in ihrem Verhalten zur Agenda 2010. Da war es ja ganz ähnlich, dass nämlich die SPD mit Schröder dieses Wagnis eingegangen ist, die Agenda 2010 zu formulieren. Er ist, wenn man so will, abgeschmiert in seiner eigenen Partei und in den Wahlen. Und Angela Merkel hatte dann nichts anderes mehr zu tun, als genau diese Agenda 2010 umzusetzen. Ja, ja, das hat sie dann auch tatsächlich gemacht. Ähnlich könnte man jetzt sagen, Merz setzt die Wirtschaftspolitik und Energiepolitik von Habeck um, nachdem er ihn im Wahlkampf besiegt hat. Also das ist schon sehr, sehr, ja, sagen wir ironisch, um es vorsichtig zu formulieren.
Jetzt haben wir ja 6 Monate diese neue Regierung und das wird ja auch überall gesagt, die ist ja, steht ja so schlecht da, wie man es überhaupt nicht glauben kann, also sogar unbeliebter als Olaf Scholz, was unmöglich eigentlich scheint nach 6 Monaten, dass eine Regierung so schnell abwirtschaftet. Was sehen Sie da eigentlich so als den Grund für, wenn ich fragen darf, da gibt es ja verschiedene Interpretationen, manche sagen, es ist ja wirklich die persönliche Unfähigkeit von Friedrich Merz, oder steckt da nicht irgendwie auch was Systemisches dahinter, weil offenbar, also es ist ja, passiert ja nur noch schneller das, was vorher mit der Ampel passiert ist, so scheint es ja ein bisschen.
Ja, Merz spielt natürlich eine große Rolle, das ist vollkommen klar. Also die seine innenpolitische, wirtschaftspolitische Inkompetenz ist offenbar für jeden Menschen sehr, sehr leicht erkennbar. Vor allen Dingen natürlich sind die meisten Menschen klug genug oder haben ein Gedächtnis, das stark genug ist, um sich daran zu erinnern, was er unmittelbar vor der Wahl noch versprochen hat. Und die CDU macht ja nun eindeutig das Gegenteil. Also die Regierung macht eindeutig das Gegenteil des Versprochenen in allen einzelnen Punkten. Und wie man das nun interpretiert als Schwäche von Merz oder eben als Versklavung der CDU durch die SPD, ist im Grunde egal, denn dahinter steht ja im Grunde nur eins, und das merken die Menschen, es geht nur um die Erhaltung der Macht. Es geht im Grunde nur um die um das Stabilisieren der eigenen Positionen, nicht um irgendeine konkrete Politik. Konkret passiert gar nichts. Nehmen Sie nur das Schlüsselthema schlechthin, Migrationspolitik neben der Wirtschaftspolitik. Das merkt mittlerweile jeder, dass diese vollmundigen Ankündigungen einer Wende, dass hier etwas gestoppt wird, dass schon am ersten Tag nach der Wahl an den Grenzen zugemacht wird, all das findet nicht statt, das Gegenteil findet statt. Im Grunde die Migrationspolitik der Grünen wird fortgesetzt. Ja, und die Ausrede, die es die CDU gefunden hat oder die Merz gefunden hat, nämlich ja, wir müssen dem Lars und seiner Sensibilität irgendwie nachgeben. Wir müssen Rücksicht nehmen auf den Koalitionspartner SPD. Diese Ausrede nimmt heute einfach niemand mehr ernst oder das akzeptiert niemand mehr. Es ist von der CDU im Grunde nichts übrig geblieben als der eigene Machtanspruch beziehungsweise der Wunsch, Kanzler zu werden, eben bei Merz.
Das ist ja jetzt auch das Jahr, wo Donald Trump wieder Präsident geworden ist. Und was ja viel dann diskutiert wird, ist der Begriff Vibe-Shift, also die Veränderung irgendwie der Stimmung nach rechts. Und man hat ja schon das Gefühl, dass es die irgendwie gibt, also auch als Friedrich Merz gewählt wurde, mit links ist vorbei und so, dass es zumindest irgendwie in der Bevölkerung den schon irgendwie gibt, diesen Vibe-Shift. Wie sehen Sie das so für dieses Jahr? Hat sich da schon wirklich fundamental was geändert?
Dieser Vibe-Shift oder die Stimmungsänderung ist ja nicht etwas, was aufgrund einer Wahl geschieht, sondern die Wahlen fallen so aus, wie sie ausfallen, weil es diesen Stimmungsumschwung gibt. Beziehungsweise vielleicht nicht mal einen Stimmungsumschwung, sondern nur ein Erodieren dieser Potjomkinschen Fassaden, die da aufgebaut sind unter dem Titel Wokeness oder wie auch immer. Und diese Fassade der Wokeness bricht immer mehr in sich zusammen. In Amerika natürlich sehr viel schneller als bei uns. Und plötzlich können sich wieder ganz normale Leute artikulieren. Und sie haben dann auch wieder zum ersten Mal wieder eine Möglichkeit, entsprechend zu wählen. Es ist ja kein Zufall, dass ein derartiger Rabauke wie Trump gewählt worden ist, der von einer an diplomatischen Maßstäben gemessen unheimlichen Brutalität auftritt, verbal und dann auch in seiner Entschlossenheit. Aber genau das ist es, was, wenn Sie so wollen, anti-Vogue wirkt. Also das ist das, was die Leute sich ersehnt haben, dass endlich Schluss ist mit diesen Verrücktheiten. Bei uns ist das etwas, wie soll man sagen, gedämpfter und gemäßigter. Aber wie die Formel, die Sie gerade zitiert haben, ja zum Ausdruck gebracht hat, die Nase voll von Linksgrün hatten die Leute tatsächlich. Und deshalb haben sie gewählt, wie sie gewählt haben. Nur hatte das keine Folgen bei uns. Ja? Also bei uns fehlt natürlich dieser Trump-Effekt und entsprechend dann auch die veränderte Politik. Da hat sich ja gar nichts geändert. Aber der Widerstand gegen diese links-grün-woke Politik wächst auch bei uns. Ja, in Amerika sind das vollendete Tatsachen. Bei uns ist es nur eine geradezu Verzweiflung der Bürger, dass ihre politischen Ansichten offenbar keinerlei Reflexion finden in der politischen Wirklichkeit, also in den Entscheidungen des politischen Systems, sondern dass es eine Parallelwelt der Politik gibt, wo sich normale Bürger fragen, ja, wie können wir denn da überhaupt ran? Wie können wir da irgendetwas ändern? Wir wollen doch eine ganz andere Politik. Wir sind in der Mehrheit und wollen eine andere Politik, aber es geschieht gar nichts. Also insofern sind die Situationen in Amerika und Deutschland doch noch sehr unterschiedlich, aber die wie soll man sagen, die Tendenz ist gleich, nämlich der Zenit der links-grün-woken-Politik ist längst überschritten. Und deshalb gibt es einen verzweifelten Abwehrkampf dieser Leute, die sich ja in den Institutionen unserer Gesellschaft sehr gut etabliert haben, im Bildungswesen, in den Medien, auch eben in der Politik, in den NGOs. Es ist ein verzweifelter Abwehrkampf gegen die, wenn Sie so wollen, Silent Majority, jetzt gar, die aber nicht mehr schweigen will, sondern die sich meldet und die wahrscheinlich auch zu einer Veränderung, wie soll man sagen, unserer kulturellen Institutionen führen wird.
Damit einhergegangen ist ja wirklich dieser beispiellose Aufstieg der rechten oder rechtsalternativen Parteien in ganz Europa, den es ja dieses Jahr gab. Also das hat sich ja total abgezeichnet. Wir haben in Deutschland, die AfD ist ja siegestrunken geradezu. Die fühlt sich ja aktuell unbesiegbar, muss man ja mal sagen. Aber wir haben auch in England Reform, wo plötzlich Umfragen sagen, Mehrheitswahlrecht, dass die da irgendwie 10-mal so stark sind wie die Konservativen. Mhm. Also die Konservativen völlig ersetzen. In Frankreich ist plötzlich Rassemblement National vorne in den Umfragen zum Präsidenten. Was steckt da dahinter, dass es ja da jetzt wirklich diesen massiven Aufstieg der rechten Parteien gibt, der ja bis vor kurzem ehrlicherweise relativ undenkbar galt? Das waren eigentlich ja irgendwie Ergänzungen im Parteiensystem, aber das jetzt steht ja wirklich irgendwie im Raum, dass diese Parteien quasi die klassischen konservativen Parteien wirklich ersetzen. Also so ist ja jedenfalls in England jetzt die Situation.
Also die Nigel Farage in England ist sicher auch ein Sonderfall. Er ist ein Rechter, also jemand, der rechts von den Konservativen steht. Aber es ist auch ein unglaublich geschickter Politiker, der eigentlich in die klassische Politik auch noch hineinpasst. Während Alice Weidel von ihren noch extremeren Kollegen mal ganz abgesehen, aber auch eben die französische Rechte im Grunde von den etablierten Parteien nicht integrierbar ist. Und so haben wir es also mit einer Entwicklung zu tun, die tatsächlich überall parallel läuft, dass nämlich gleichzeitig stattfindet ein immer stärkeres Wachstum der rechten Parteien und sie werden gleichzeitig auch zu Parias erklärt. Sind Outlaws, stehen außerhalb, wie soll man sagen, der korrekten bürgerlichen Ordnung für den Rest des politischen Systems. Und dieses, wenn man es will, etablierte alte politische System hat sich in all diesen Ländern im Grunde mehr oder minder abgesprochen, immer dann, wenn es zum Schwur kommt, einen Einheitsblock zu bilden gegen die Rechte. Ja, und so kann man also damit rechnen, dass in Deutschland auch die AfD demnächst bei 30% liegt. Vielleicht in anderen Ländern mit ähnlichen Prozentzahlen für die ganz rechten Parteien, dass sie die größte Partei sind, aber dass sie trotzdem keinerlei Einfluss auf das Regierungshandeln nehmen, weil die anderen Parteien sich zu einem Block zusammenfinden. Und man hat ja vor allen Dingen in Deutschland schon lange das Gefühl, dass gegen die AfD sein der einzige politische Inhalt ist, der überhaupt noch diskutiert wird oder den man noch greifen kann. Also der Grund dafür ist natürlich wahnsinnig einfach. Die Altparteien, wie man ja mittlerweile sagt, haben sich in all diesen Ländern mit ihrem Zentralproblem mehr oder minder abgefunden, statt zu versuchen, es zu lösen, nämlich der Massenmigration, die völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Und das ist ja das Gemeinsame von England, Frankreich und Deutschland. Viele andere Länder haben auch ein ähnliches Problem. Aber sie leugnen das nicht in der Entschiedenheit, wie das bei uns geschieht. Nicht Starmer in England sagt, es gibt überhaupt kein Problem. Der Bürgermeister von London sagt, es gibt überhaupt nichts Besseres. Es sollten immer mehr Leute kommen aus Pakistan oder wo auch immer. Auch bei uns wird im Grunde an dieser Erzählung festgehalten, die Leute, die aus den muslimischen Ländern kommen, helfen uns bei der Finanzierung der Rente, sie bauen unsere Wirtschaft wieder auf und ähnliches mehr. Das sind also absolut kontrafaktische Erzählungen oder Geschichten. Man könnte auch sagen, es ist schlichte Wirklichkeitsverleugnung. Und diese Wirklichkeitsverleugnung lässt sich aber nicht an die Gesamtbevölkerung, wie soll man sagen, weitergeben. Ja, es gibt zu viele Menschen, die reale Erfahrungen machen mit diesem Problem. Nicht nur mit dem finanziellen Problem einer immer mehr in den Abgrund steuernden Wirtschaft, das kommt noch hinzu, sondern mit diesem schlichten Problem einer völlig außer Kontrolle geratenen Migrationspolitik. Und Sie brauchen nur U-Bahn zu fahren, mit der S-Bahn zu fahren, in irgendeinen Park zu gehen, was auch immer, oder in der Innenstadt zu versuchen zu bummeln. Überall machen sie dasselbe Ergebnis. Das, was wir ja mit der Stadtbilddebatte dann nochmal diskutiert haben. Und es gibt auf der einen Seite die Politik der absoluten Realitätsverleugnung. Das machen die Altparteien. Und auf der anderen Seite eben der Versuch, den Funken zu schlagen aus diesem Problem für eine absolute Revolte gegen das bisherige System. Und das führt natürlich dazu, dass, Stichwort Brandmauer, man die Grenze zwischen diesen beiden Dingen, wenn Sie so wollen, Alarmismus auf der einen Seite, Realitätsverleugnung auf der anderen Seite, dass diese Grenze immer schärfer gezogen wird, die Mauer immer höher gezogen wird. Also da ist so etwas wie Debatte, Diskussion überhaupt nicht denkbar. Und das ist das größte Problem, denke ich, dass aufgrund dieser Konstellation die Themen tabuisiert werden. Ja, bei uns explizit, dass man bei uns sich vereinbart hat, unter den traditionellen Parteien zu sagen, zumindest im Wahlkampf darf Migration kein Thema mehr sein.
Ja, geschehen in Köln, ja.
Ja, ja, also, dass man dann sagt, nein, das müssen wir tabuisieren, das Thema. Und da fragen sich dann natürlich die Wähler, die Bürger, ja, was soll das denn? Das ist das Thema schlechthin, ja, neben der wirtschaftlichen Talfahrt. Das kann auf die Dauer natürlich nicht gut gehen. Aber es gibt eben dann doch auch den Tabuisierungseffekt. Also dass die Leute sagen, es ist zwar katastrophal, was die Regierung macht, aber die AfD können wir doch nicht wählen. Also 30% können es offenbar oder 27. Aber sehr, sehr viele, die ähnlich kritisch der Regierung gegenüberstehen, und das sind ja unendlich viele mittlerweile, haben eben dieses Problem, dass sie sagen, ich kann diese rechte Partei mit ihrem braunen Rand nicht wählen. Aber was sonst? Was soll ich stattdessen machen? Das letzte Mal haben sie nochmal CDU gewählt, um einen Tag nach der Wahl eines Besseren belehrt zu werden.
Ja, das muss man nämlich sagen. Also dieses Jahr hat ja zumindest die CDU mit einem rechten Programm nochmal gewonnen. Links ist vorbei und so, wir hatten es ja schon angesprochen. Jetzt war ja die große Idee, die AfD wegregieren. Das war ja so da gab es ja schon vielfach den Versuch, also in diesen klassisch konservativen christdemokratischen Parteien in Europa, die mit dem Untergang zu kämpfen haben, gab es ja immer wieder jetzt so den Versuch, gehen nochmal nach rechts und wir versuchen, die wegzuregieren. Das hat Sebastian Kurz in Österreich versucht und Boris Johnson in England. Und jetzt versucht es Friedrich Merz. Und das ist jetzt sozusagen der nächste Versuch, der scheitert. Und was ich mich dann so ein bisschen frage, aber dann, was folgt dann eigentlich? Dann folgt ja wirklich als Konsequenz, wenn es dann nicht zu einer Koalition kommt und so weiter, fast schon wirklich, dass dann diese neuen rechten Parteien die einfach ersetzen und abdrängen und wegdrängen. Ist ja auch schon in einigen Ländern passiert. Oder wie blicken Sie da so ein bisschen drauf? Ist das wirklich eigentlich die Frage, die so ein bisschen im Raum steht? Und müsste das nicht eigentlich so ein bisschen auch die Angst der CDU sein, dass sie schlichtweg ersetzt wird im Parteiensystem?
Das müsste die Angst der CDU sein, wenn die AfD auf eine intelligentere Weise operieren würde, als sie das seit Jahr und Tag tut. Also ich hatte vorhin Nigel Farage erwähnt. Das scheint mir ein viel intelligenteres Programm, ein viel intelligenterer Weg zu sein. Der ist auch als Typ viel gewandter, ja. Das ist ein
eine Legende auch der Politik dort.
Absolut. Ja. Man könnte kurzum sagen, die AfD hätte von den Grünen lernen müssen, wie weit man kommen kann als Ein-Punkt-Partei. Ja, die Grünen haben mal angefangen mit einem einzigen Thema, Umwelt. Und das war ein tolles Thema, das war ein neues Thema. Sie haben es als einzige besetzt. Die anderen hatten das noch nie gehört, dass es sowas gibt. Und das war eine einzigartige Erfolgsgeschichte, lange Zeit. Und die AfD hätte genauso ein absolutes Thema, nämlich mit Massenmigration. Das ist die einzige Partei, die das als Problem wirklich ernst nimmt und benennt. Und das zweite Thema wäre natürlich der wirtschaftliche Niedergang, um dann zu benennen, wo liegen die Gründe. Also EU-Politik, ganz, ganz wenig Green Deal und ähnliches mehr. Also kurzum, weniger wäre unendlich viel mehr bei der AfD, aber stattdessen gibt sie sich ständig Blößen mit ihren idiotischen außenpolitischen Haltungen und Statements. Und das sagen sich dann viele Leute. In den Hauptpunkten sehe ich Ähnlichkeiten. Gibt es übrigens auch viele programmatische Überschneidungen mit dem CDU-Programm. Aber wer derart als Putin-Pudel, so sagt man doch mittlerweile, nicht auftritt, den kann man natürlich nicht wählen. Außenpolitisch unverantwortlich und. Also da geben sie ihren Gegnern viel zu viel Futter. Und deshalb bin ich auch sicher, dass, wenn sie sich nicht völlig ändern und reformieren, sie über diese Schwelle nie hinauskommen.
Das ist ein ganz interessanter Punkt, finde ich, weil auch das immer so, das muss man so sagen, die AfD gewinnt ja irre gerade dazu. Und aber natürlich ist es einfach das Produkt der unglaublichen Schwäche von Friedrich.
Genau, ja, ja.
Und dass sie einfach bestimmte Themen für sich alleine hat, Migration und so, Wirtschaft, das denke ich, hat sie auch einfach irgendwo gewonnen. Also das will ihr auch keiner mehr. Also die Glaubwürdigkeit der Union ist so schwach, dass in der Migrationspolitik niemand mehr sozusagen irgendwie das die Führung auch irgendwo der AfD noch anzweifeln kann oder bestreiten kann. Aber tatsächlich frage ich mich das auch, ob das nicht eigentlich ein total unterschätztes parteipolitisches Thema ist, nämlich die Russland-Frage. Da geht es ja nicht nur um Überzeugung, also ich habe das ja auch schon kritisiert oft, aber dass das im Westen nicht eigentlich die Frage ist, ob die AfD eben nochmal 10% der CDU abnehmen könnte, wenn sie mit dieser Russland-Frage ja eigentlich auf die Position kommen würde, die CDU früher mal hatte, also bei Franz Josef Strauß und so weiter wäre.
Also wie gesagt, es handelt sich ja um extrem komplexe Problematik außenpolitisch. Gleichzeitig ist es so extrem moralisiert, das Thema, dass man im Grunde wieder zwischen Gut und Böse sich entscheiden soll, was immer politisch idiotisch ist, aber immer häufiger passiert. Und ich würde sagen, da wäre Zurückhaltung viel, viel klüger, als sich auf eine sehr simplistische Weise in eine Richtung festzulegen. Und das ist etwas, sie haben sich auch sehr ungeschickt bei der parallelen Diskussion über Gaza und Israel verhalten. Da gab es mal diese Meinung und mal diese. Das gab also pro-Israel und dann gab es plötzlich wieder scharfe Kritik an der Gaza-Politik. Also Ungeschicklichkeiten, mit denen man, wie soll man sagen, den Gegnern Material geliefert hat oder Futter geliefert hat.
Ja, das ist auch spannend. Ich meine, man kann es ja auch mal ein bisschen so rum sagen. Eine große Linie oder die große Linie, die dieser Regierung noch bleibt, die hat ja eigentlich nur noch ein Argument, Friedrich Merz, ist, wir müssen stabile Regierungen bilden wegen Putin, also wegen der Ukraine. Also wir müssen, er sagt ja immer in jeder Rede, er hat es schwieriger als Konrad Adenauer.
Ja,
er ist in der allerschwierigsten historische Situation und da können wir uns jetzt nicht über die Rente streiten oder die Migration, sondern wir müssen das Allerwichtigste, das geschlossene, stabile Regierung. Also das ist ja das letzte Argument von Friedrich Merz für seine Regierung eigentlich. Ne?
Absolut richtig und es ist natürlich peinlich und lächerlich, aber war auch von vornherein abzusehen. Denn es fing immer schon so an, dass er sagte, das Wichtigste ist Europa. Ja, also Europa muss alles regeln, wir wollen Europa wieder voranbringen. Europa ist im Grunde wichtiger als Deutschland und was ja übrigens auch Wadepul, sein Außenminister, deutlich gesagt hat, ja, also wir müssen unsere eigenen Interessen jetzt erstmal zurückstecken, das darf keine Rolle spielen, das deutsche Interesse. Das heißt also, Europa ist die ideale Ausrede fürs Nichtstun oder für das Nichtserreichen der innerhalb der großen deutschen, spezifisch deutschen Probleme. Also wenn man in der Migrationspolitik nicht vorankommt, sagt man einfach, es muss europäisch geregelt werden. Wenn man in der Wirtschaftspolitik nicht vorankommt, sagt man, ja, wir sind gebunden durch europäische Vereinbarungen. Jeder, der ein bisschen kritisch wäre, kritische Journalisten wie Sie oder kritische Parteien wie AfD oder auch die Linke, die müssten eigentlich dann bei solchen Sätzen doch sofort sagen, ja, wer macht eigentlich diese Europapolitik, ja, die uns scheinbar fesselt und bindet? Ja, das ist ja vor allen Dingen, sind es deutsche Interventionen gewesen, vor allem die Grünen, die sich sehr, sehr gut etabliert haben in der EU. Also die Deutschen bauen im Grunde Ausreden fürs Nichtstun. Und das ist natürlich die Flucht in die Außenpolitik. Ja, das ist das Charakteristische für Merz. Er ist, immer wenn man ihn anspricht, wie Sie in Ihrer Frage und Ihrer Formulierung sehr schön gesagt haben, wenn man ihn anspricht auf ein konkretes deutsches Problem, sagt er, ja, wir sitzen dran, wir machen das gut, wir sehen die Problematik, aber erstmal muss das auf europäischer Ebene angegangen werden. Also er reist überall hin, verteilt dort Millionen, wo immer er sich aufhält, so wie das Außenministerium ja auch. Das heißt also, Hauptsache weg aus Berlin, Hauptsache weg aus Deutschland, um dann zu suggerieren, das sei europäische Verantwortlichkeit. Ja, gestern oder vorgestern gab es ja noch ein großes Treffen in Berlin mit den europäischen Spitzenpolitikern, mit der NATO, dem NATO-Repräsentanten und mit zwei Amerikanern und mit Zelensky. Also das sah dann als Bild wieder wunderbar aus. In der Mitte unser Bundeskanzler, ja, größer als die anderen, alle anderen umringen ihn. Er führt im Grunde die westliche Welt, die vernünftige westliche Welt. Die Amerikaner sind auch dabei und werden jetzt auch vernünftig durch Merz. Aber das ist natürlich das ist eine Halluzination. Ja? Also diese Vorstellung, Merz würde die Europäer führen. Er würde sie führen in eine, wie soll man sagen, Großmachtstellung, die Aug in Aug mit China, Russland und Amerika handeln könnte und operieren könnte. Das ist Wahnsinn. Ja, und ja, es klingt natürlich toll. Und wenn man die entsprechenden Bilder produzieren kann, macht es vielleicht auch Eindruck. Und wahrscheinlich ist es bald so, dass die meisten Bürger dann sagen, ja, Merz als Europapolitiker und Weltpolitiker, toll. Leider Gottes hat er keine Zeit mehr, um unsere Probleme zu lösen. Ja, aber das ist in der Tat, das sind Potjomkinsche Dörfer.
Mhm. Ja, und das ist ja auch so eine ganz große Idee, die jetzt kommt, ist dieses Europa muss sich jetzt entkoppeln, muss Supermacht werden, von Amerika unabhängig werden und so gut, wo immer ein bisschen was dran ist, insofern, dass natürlich jetzt Europa mehr für Verteidigung ausgeben soll und auch mehr irgendwie seine Rolle finden muss oder zumindest die Nationalstaaten von Europa. Aber das ist ja jetzt so der völlige Mainstream. Das Mainstream ist dieses Europa, EU muss jetzt die Großmacht werden.
Ja, ja, wie gesagt, Flucht in die Außenpolitik, das eine. Flucht in die Kriegswirtschaft, das ist das andere. Und es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Politiker, die das auch ausdrücklich formulieren. Ja, wir müssen auf Kriegswirtschaft umstellen. Und jeder, der das nicht sieht, gilt dann als Gefährder für die Demokratie oder für Europa insgesamt. Ja, also es ist eigentlich gar nicht mehr erlaubt, die weltpolitische Lage anders zu sehen als so, dass Putin Europa bedroht.
Ja.
Ja, es scheint nur noch eine Frage von wenigen Jahren zu sein. Offensichtlich ist es so gedacht, dass das genau die Jahre sind, die wir brauchen, um so aufzurüsten, dass überhaupt wieder eine wehrfähige Armee da ist. Denn das Wort bedingt abwehrbereit von damals könnte man auf heute ja wirklich sehr, sehr gut wieder anwenden. Auch eine kuriose Vorstellung zu sagen, in 7 Jahren, glaube ich, greift Putin dann Europa an. Wir haben also noch Zeit genug, um entsprechend aufzurüsten. Unabhängig von Amerika sind wir dann schlagkräftig genug. Also ich bin kein Militärexperte und weiß auch nichts über die Rheinmetall-Aktien, aber dieser Gedanke, dass man sich entfremdet von den großen Mächten der Welt, also dass man sich mit China verdirbt, mit Russland sowieso und erst recht jetzt auch mit Amerika, um dadurch ein starkes, großmächtiges Europa zu machen, kommt mir verrückt vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Also das ist Augenwischerei und ich kann es mir auch nur so vorstellen, dass dahinter sich riesengroße Probleme verstecken, die nicht benannt werden sollen. Also vor allen Dingen die wirtschaftliche Lage der meisten Länder in der EU. Ja, also ich glaube, Frankreich steht kurz vor dem Bankrott. England ist in einer fürchterlichen Situation. Die deutsche Wirtschaft geht auch den Bach runter. Das scheinen unleugbare Eindrücke zu sein. Und dann wird verständlich, dass man ein Thema sucht, um das zu übertünchen. Und wenn verboten ist, daran zu zweifeln, dass Putin eine aktuelle und akute Bedrohung Europas ist, ja, dann funktioniert das vielleicht auch. Ja, dann, ich glaube, alle haben sich darauf eingeschossen, auf dieses Szenario mittlerweile. Ja, und wenn sie das nicht tun, sind sie Europafeind oder Putin-Troll.
Ja, das wundert mich auch immer so ein bisschen an der Ukraine, am Ukraine-Diskurs, auch von rechts, weil von rechts wird ja immer Merz dafür kritisiert, so nach dem Motto, der würde Deutschland ausverkaufen, alles an die Ukraine schicken. Und das glaube ich gar nicht so, das stimmt auch gar nicht so, sondern ich glaube vor allen Dingen dient die Ukraine eigentlich hauptsächlich als Vorwand in Deutschland oder in Europa. Also die Ukraine diente schon 2022 Robert Habeck als Ausrede dafür, das totale Scheitern der Energiewende und die Preisexplosion einfach zu sagen, das war Putin. Und sozusagen zu kaschieren, okay, das war eigentlich die Energiewende. Und jetzt Friedrich Merz dient es erst für 500 Milliarden Sondervermögen Infrastruktur als Ausrede und dient jetzt als Ausrede, die Rentenrebellen niederzumachen. Also es ist immer bedient man sich der Ukraine, um alles Mögliche zu rechtfertigen und zu legitimieren und so weiter.
Ja, ja, ja.
Während ja gleichzeitig relativ wenig dann doch wieder betrieben wird, um tatsächlich der Ukraine zu helfen. Also zum Beispiel die legendäre Taurus-Lieferung, die Friedrich Merz ja so vollmundig versprochen hat, die hat er ja eben genau nicht gemacht.
Ja,
er hat 500 Milliarden Sondervermögen für die Ukraine gemacht, aber nicht Taurus geliefert. Also das ist doch auch eigentlich so eine Diskursfrage, die man sich so ein bisschen fragt. Also die Ukraine, wie sehr geht's eigentlich wirklich um die Ukraine und wie sehr benutzt man eigentlich die Ukraine als Vorwand, ja?
Ja, der Eindruck drängt sich eben enorm auf und das wird vor allen Dingen eben deutlich darin, dass man im Grunde auf alle Probleme die universal Doppelantwort hat, Trump und Putin. Ja, also das ist, wenn Sie so wollen, die Entschuldigungsformular für alles. Warum geht es mit der Wirtschaft bergab? Ja, wegen des Kriegs, wegen Putins Kriegs und wegen Trumps Zöllen. Die Massenmigration können wir nicht in den Griff bekommen aus eben ähnlichen Gründen. Also es ist immer dieselbe Ausrede, es ist immer dasselbe Versteckspiel. Wie gesagt, das ehrliche Wort, das dann doch immer wieder fällt, ist eben Kriegswirtschaft. Und da liegt, glaube ich, die Betonung auf Wirtschaft.
Ja.
Ja. Und das wiederum wäre ein massiver Hinweis darauf, dass die Wirtschaftskrise der Europäischen Union viel tiefer ist, als das offen diskutiert wird.
Jetzt ist ja so ein bisschen eine Frage, die sich stellt, ist, gut, die AfD wird immer stärker. Jetzt gab es ja lange oft und in diesem Jahr die ganze Debatte um das Thema AfD-Verbot, Verfassungsschutzbericht und so weiter. Glauben Sie eigentlich, dass sozusagen aufgrund dieses Aufstiegs der AfD und sozusagen dieser auch Einmauerung so ein bisschen des politischen Berlins, da jetzt wirklich so eine stärkere Repressionswelle nochmal folgt gegen die AfD? Also wirklich den Versuch, die AfD über irgendeinen so Verbotshebel oder so nochmal richtig fertig zu machen. Ist das so die Tendenz oder ist das eigentlich schon jetzt auch ein bisschen gescheitert in diesem Jahr?
Ich glaube nicht, dass ernsthaft versucht wird, das AfD-Verbot durchzudrücken. Die Peinlichkeit einer Niederlage vor dem höchsten Gericht wäre einfach zu groß und man kennt ja ähnliche Niederlagen schon. Ich glaube auch nicht, dass das der Sinn der Diskussion über AfD-Verbote ist. Der Sinn dieser Diskussion besteht meines Erachtens darin, dem Publikum, also den Wählern, den Bürgern, immer wieder einzuhämmern, das ist eine Nazi-Partei. Ja, also warum wollen wir denn die AfD verbieten? Ja, weil sie Nazis sind. Also das ist, glaube ich, der Sinn der ganzen Sache. Man will das einhämmern. Es soll keine Möglichkeit geben, mit dieser Partei ins Gespräch zu kommen. Also so wie das mit den Familienunternehmern jetzt wieder vorexerziert worden ist, nicht? Also wenn jemand mal plötzlich auf die Idee kommt, zu sagen, ja, die Partei hat zwar ein katastrophales Programm, aber da sie sehr viele Wähler hat, müssen wir wenigstens mit ihnen ins Gespräch kommen. Vielleicht können wir auf die Art und Weise die Wähler überzeugen, dass das Unsinn ist.
Ja.
Ja? Und sie alle wissen, was dann geschehen ist. Ja, das ist das absolute Tabu. Darf auf keinen Fall passieren. Und das ist eben, glaube ich, auch der Sinn der Propaganda für AfD-Verbote. Ich glaube, niemand geht wirklich davon aus, dass das funktionieren könnte. Man weiß, wie hoch die Hürden sind und man weiß im Grunde auch, dass es kaum sinnvolles Material gibt, das man da vorbringen könnte. Das weiß man schon von den verschiedenen einzelnen Verfassungsschutzorganen in den Ländern, die immer wirklich jämmerliches Material präsentieren. Das ist nicht der Sinn, sondern der Sinn ist, den Leuten immer wieder einzuhämmern, das sind Unmenschen, das sind Tabus, das musst Berührungsangst haben. Ja? Also es gibt Kontaktschuld, wenn du dich in irgendeiner Weise auch nur in eine Diskussion einlässt mit diesen Leuten. Und ich glaube, das ist das, was eigentlich beabsichtigt wird. Deshalb spürt man auch bei der AfD, dass sie überhaupt keine Angst hat, da könnte irgendetwas passieren.
Mm. Dann der große Moment, übrigens auch, den Friedrich Merz immer anführt, warum das denn alles nicht so gut lief, war dieser Fall Frau Gebrosius-Gersdorf. Bis heute sagt ja Friedrich Merz eigentlich, dass die Leute nur seine Reformen nicht mitbekommen würden, weil damals also dieser Fall, dieses Scheitern von Frau Gebrosius-Gersdorf so überlagert hätte und auch, weil die SPD damit dann so sauer oder provoziert wurde. Wie blicken Sie eigentlich jetzt im Rückblick auf diesen Fall? Das war ja schon so ein zentraler Fall, wo dann hieß rechte Kampagne, rechte Desinformationskampagne und dann plötzlich diesen Moment im Bundestag, wo das alles scheitert. Es war schon irgendwie so ein Wendepunkt für die Öffentlichkeit, oder wie würden Sie das sehen in diesem Jahr?
Ja, ich meine, es war insofern auch ein optimistisch stimmender Augenblick, als es sich ansatzweise gezeigt hat, dass das Parlament nicht alles mit sich machen lässt. Denn ich denke, eine der großen Tendenzen der letzten Jahre und Jahrzehnte ist die fortschreitende Entparlamentarisierung des politischen Systems. Also diese Leute nicken nur noch ab, was im Grunde alles von der Exekutive, von der Regierung vorgegeben wird. Und wir können ja auch als schlechtes Gegenbeispiel nochmal in Erinnerung rufen, den Protest dieser jungen Gruppe der CDU gegen das Rentenpaket. Der wurde blutig niedergeschlagen. Man könnte auch sagen, das erwartete Einknicken hat dann doch stattgefunden. Aber wie gesagt, bei der Wahl zum Bundesverfassungsgericht, da gab es dann halt doch einen Widerstand. Und das hat wieder ein bisschen Hoffnung gemacht, dass es im Grunde, dass man nicht alles einfach nur abnickt, was von der politisch-medialen Elite im Grunde präsentiert wird und vorgelegt wird. Es war auch inhaltlich natürlich von größter Bedeutung, denn es hat ein weiteres Zentralproblem dieses vergangenen Jahres, aber auch schon der vorherigen Zeit, außerordentlich hell beleuchtet, nämlich die fortschreitende Politisierung der Justiz. Also das war ja eigentlich das Thema, erst recht auch bei Frau Kaufhold, da konnte man dann aus Arrangementgründen das nicht nochmal wiederholen, aber es wäre genauso gerechtfertigt gewesen, da eine Frage zu stellen, ist das eigentlich die richtige Richterin? Die Politisierung der Justiz ist etwas, was wir in vielen Zusammenhängen beobachten. Es wäre natürlich naiv, sich darüber nur zu wundern, dass es so etwas gibt, denn es ist ja kein Zufall, wenn man sieht, wer eigentlich entscheidet, wer ins Bundesverfassungsgericht kommt und wer nicht, dass es diese Vorschläge der Parteien eben gibt. Und das waren ja zwei SPD-Kandidaten, um die es da ging. Also trotzdem ist das, glaube ich, noch nie so ins Bewusstsein der Bevölkerung gedrungen, der Öffentlichkeit gedrungen, wie stark die Politisierung der Justiz ist und dass man sich so aufgeregt hat über diesen Widerstand bei der Wahl zeigt ja auch, dass man da etwas durchdrücken wollte. Nicht, man hätte doch bei Richtern sagen können, na gut, wenn die irgendwie auf Widerstand stoßen, macht eben einen anderen Vorschlag. Ist doch egal, wir haben genug qualifizierte, hochqualifizierte Richter. Aber das wollte man nicht. Ja, man wollte diese Leute, warum? Weil sie eine politische Agenda haben. Ganz einfach. Und das ist, glaube ich, vielen Leuten bei diesen Wahlen deutlich geworden. Und das ist auch eine der bedenklichsten Entwicklungen in den letzten Jahren.
Es ist ja auch ein bisschen, vielleicht wenn man es vergleicht mit sowas wie Kemmerich oder so, ja, wo es dann auch immer das was passiert und dann gab es Riesenaufführungen. Und damals war es ja immer so, dann wurden die da abgewichen sind, der wurden so lange bedrängt, bis dann eben ja doch rückgängig gemacht wurde, wie Frau Merkel das gefordert hat. Und das ist ja jetzt wirklich so ein Punkt, wo wirklich so drauf gedroschen wurde auf diese Abweichler in der CDU und auf die CDU-Fraktion und so, über diesen Fall Frau Gebrosius-Gersdorf, mit aller Macht eigentlich und es trotzdem nicht gewirkt hat. Und wo dann plötzlich auch so eine Frage ist ja der Deutungshoheit irgendwie, weil es wurde ja schon von vielen Medien einfach versucht zu sagen, da stimmt alles nicht, das ist eine rechte Kampagne. Also wir wurden da ja auch als Übeltäter immer sehr hervorgehoben. Und im Endeffekt ist ja aber eben diese Deutungshoheit nicht gelungen, also über Frau Gebrosius-Gersdorf. Und das ist doch schon irgendwie auch ein Novum, oder?
Wie gesagt, mich hat es ja auch optimistisch gestimmt. Das ist insofern neu oder wir sind es nicht mehr gewöhnt, obwohl es eigentlich das Selbstverständlichste von der Welt sein sollte, dass nämlich Gesetzesvorlagen beispielsweise der Regierung oder Personalvorschläge, was auch immer, im Parlament diskutiert werden mit offenem Ausgang. Ja, nur uns ist das so selbstverständlich geworden, die sogenannte Fraktionsdisziplin, ja, der Fraktionszwang, was ja im Grunde heißt, deine eigene Meinung ist uns völlig egal, du bist Mitglied der SPD oder der CDU und dann wählst du entsprechend, wie die Fraktionsführung das will. Das haben wir so verinnerlicht, dass wir es dann schon für eine Heldentat halten, wenn ein Abgeordneter plötzlich sagt, da mache ich nicht mit, das halte ich für verkehrt, da kann ich nicht mitstimmen. Eigentlich müsste das das Selbstverständliche sein, das Normale sein, dass bei gravierenden Entscheidungen, das sind gravierende Entscheidungen, die Renten, das Rentenpaket genauso wie die Zusammensetzung des Bundesverfassungsgerichts, dass man da sagt, also es gibt was noch Wichtigeres als meine Parteikarriere, wenn ich denn als Politiker das tatsächlich ernst nehme und nicht einfach nur Geld verdienen will. Ja, aber es ist menschlich natürlich wie immer verständlich, dass die Leute dann am Ende auf ihre Karriere gucken, auf ihre Familie, die sie weiter mit ihren fantastischen Bezügen ernähren wollen und sich nicht die Karriere kaputt machen lassen wollen. Denn das wäre ja wahrscheinlich der Preis, wenn man festhält am Nein. Aber ja, diese Courage wäre eigentlich nötig für ein Wiedererwachen des Parlamentarismus. Aber wie gesagt, diese beiden Tendenzen, Entparlamentarisierung der Politik und Politisierung der Justiz, das sind für mich die problematischsten Entwicklungen der letzten Jahre.
Ja gut, ich meine, die junge Gruppe ist dann da ja auch nicht ganz umgefallen. Also die Führer der jungen Gruppe haben ja weiterhin dagegen gestimmt, aber es sind sozusagen zu viele abhanden gekommen vom Fußvolk sozusagen. Gut, klar, also die CDU enttäuscht immer nie all jene, die sowieso an ihr zweifeln. Aber man kann ja auch so ein bisschen sagen, es war schon knapp. Also man kann jetzt sagen, es war alles, aber man kann auch sagen, es war auch schon knapp. Und dann Frau Gebrosius-Gersdorf, da ist es ja andersrum ausgegangen. Also man kann ja auch ein bisschen die Interpretation haben, also der Friedrich Merz, der muss schon jede Woche kämpfen, dass es eine Regierung noch gibt.
Aber das ist auch nicht erstaunlich. Ja. Eine derart katastrophale Performance wie die von Merz hat noch nie jemand hingelegt. Sie haben ja vorhin zu Recht gesagt, alle waren sicher, tiefer als Olaf Scholz kann man eigentlich nicht mehr fallen als Bundeskanzler. Aber nach wenigen Wochen hat es Merz schon erreicht. Also niemand vertraut ihm mehr, wenn er irgendetwas verspricht. Niemand glaubt, dass das, was er ankündigt, irgendwie umgesetzt würde. Nicht nur die Wähler glauben das nicht mehr, sondern die eigenen Parteigenossen nicht mehr. Man kann ja in verschiedenen Foren, X beispielsweise, auch viele prominente Stimmen aus der CDU hören, die sich dort auch melden und die immer wieder gewissermaßen geistig die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, was ist das denn jetzt wieder für ein Wahnsinn? Aber ja, der Widerstand, glaube ich, wenn man so will, die geballten Fäuste in den Hosentaschen, das ist, glaube ich, sehr, sehr weit verbreitet in der CDU. Viele Parteimitglieder hätten gerne eine ganz, ganz andere Politik, so wie sie angekündigt worden ist. Mhm. Ja, so wie die Wahl gewonnen wurde mit genau diesen Versprechungen und Parolen. Sie sind, glaube ich, alle zutiefst enttäuscht. Aber gerade in bürgerlichen Parteien fehlt manchmal auch der Mumm, um mal aufzustehen und wirklich Nein zu sagen und zu sagen, da mache ich nicht mehr mit, das geht nicht. Oder ich trete aus der Partei aus oder was auch immer. Also das fehlt natürlich, aber ich gebe Ihnen recht, dass es sehr deutliche Anzeichen gibt für zumindest so eine Art inneren Widerstand. Ja? Ja. Ob der sich Bahn bricht in einem politischen Widerstand innerhalb der Partei, da habe ich eher Zweifel.
Ja, das frage ich mich aber auch oft, weil viele kritisieren ja an uns so, dass wir immer so ein Gesamtmisstrauen gegen die Politik schüren würden. Ja, ja, ja. Und das hängt ja dann immer auch an den Persönlichkeiten und dem Charakter so und dann immer im Bundestag und so. Mhm. Und dann sagen viele Kollegen auch immer zu uns, ah, das, was ihr da, das geht nicht, weil ihr sagt ja eigentlich, die sind alle bescheuert so, oder so kommt es immer rüber.
Ja, ja, ja.
Und da denke ich manchmal so drüber nach, aber es ist doch, oder wie würden Sie das sehen? Ist das wirklich eigentlich Gegrummel oder so, dass man sagt, ha, immer so aufregend, die Politik ist so schlimm? Oder ist das nicht auch wirklich so ein bisschen so, dass es einfach wirklich eine systematische Negativauslese irgendwie in diesen Parteien gibt und man so das Gefühl hat, also da gibt's echt wenige Politiker, auch unabhängig so vom Inhalt jetzt, die einen so begeistern können oder die irgendwie mal so wiedererkennbar sind, wo man das Gefühl hat, da ist jetzt jemand, der denkt, wenn er spricht oder so.
Am Ende des Tages und erst recht am Ende des Jahres kommt man zu der Diagnose Negativauslese, ganz klar. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Hoffnung. Ja. Und die dann aber eben auch sehr regelmäßig enttäuscht wird, wenn ich das persönlich sagen darf. Als die neue Regierung antrat, hatte ich keine Hoffnung in irgendeinen SPD-Minister, wohl aber in Friedrich Merz, der ja gerade links ist vorbei, angekündigt hat mit wunderbaren ergänzenden Versprechungen. Ich hatte sehr viel Zutrauen in Dobrindt. Weimar halt hielt ich für eine großartige, tolle, konservative Idee. Und Frau Reiche hielt ich für einen wahnsinnigen Fortschritt gegenüber Habeck. Nun, was ist passiert? Nach einem Tag war schon die Hoffnung auf Merz vorbei. Nach einem Tag.
Bevor er eigentlich Bundeskanzler war. Also war ja schon das Sondervermögen und so weiter.
Ja, genau. Ja. Und nach weniger Zeit war Dobrindt, der, wenn Sie so wollen, der große, das große Stoppsignal an den Grenzen, hat sich auch in Luft aufgelöst. Ja, ob er selber schuld daran ist, ob er nicht wusste, dass es nicht geht oder dass es nicht kann, ist gar nicht so wichtig. Und Weimar ist gerade zu einer Katastrophe geworden. Also ich habe nur noch die Frau Reiche übrig im Grunde, als kleine winzige Hoffnung. Da weiß man noch nicht so genau. Aber ich will damit nur sagen, natürlich wecken einige Leute auch Hoffnung. Also man sieht nicht alles schwarz. Das ist ja klar, auch bei einer CDU nicht. Aber ja, wenn man dann am Ende des Jahres das Revue passieren lässt, wie wir gerade gemacht haben, muss man sagen, die schlimme Diagnose negativ auslese, ist doch recht realistisch.
Ja. Ja, Weimar hat ja gerade gesagt, habe ich gelesen, sehr spektakulär, er meinte, also ja, schlimme, große Probleme ist ja jetzt sein Ding, er kämpft ja jetzt gegen rechts und der rechte Autoritarismus und so, das ist alles furchtbar, und er wurde dann auch gefragt, ja, und Wokeness und so, ist das weniger schlimm, und sagt er, naja, ist viel weniger schlimm, weil der Liberalismus und selbst in seinen Übertreibungen in der Wokeness war ja eine positive Entwicklung. Also die Wokeness eigentlich als Ausdruck nur eines bisschen übertriebenen Liberalismus, so hat uns das Weimar jetzt erklärt.
Ja, man kann gar nicht woke genug sein, hat doch Kamala Harris mal so schön gesagt. Da würde ich gerne eigentlich meinen Verlag auffordern, Herrn Weimar ein Exemplar meines Buchs zu schicken, um ihm klarzumachen, woher die Wokeness kommt und warum sie pervertiert ist. Es ist richtig, dass die Wokeness ursprüngliche Impulse hatte, die vernünftig und sinnvoll waren und die auch die Begeisterung von Jugendlichen gerechtfertigt haben. Das galt für andere Bewegungen auch, das galt für die grüne Bewegung, also für die Umweltbewegung, das galt für den Feminismus selbstverständlich, das galt für die antirassistischen Bewegungen in Amerika. Selbstverständlich waren das sinnvolle und kluge, wichtige neue Ideen, die politisch endlich artikuliert wurden, aber es ging immer rasend schnell in der Perversion dieser Ideen. Und da sind wir leider Gottes angelangt. Also sowohl bei den Grünen als auch bei den Antikolonialisten als auch bei den Woken. Wir haben es nur noch mit perversen Endformen zu tun und da muss man einfach Schluss machen. Ja, insofern hilft diese geistige Ehrenrettung über den Liberalismus hier nicht weiter. Das wissen die Woken gar nicht mehr. Ja, Sie könnten es in meinem Buch nachlesen, wie klug sie ursprünglich mal waren, aber das wissen sie alles gar nicht mehr.
Ist ja aber doch ein bisschen frustrierend jetzt so am Jahresende. Sie haben gerade schon die Familienunternehmer angesprochen und jetzt auch Wolfram Weimar. Dass es ja dann doch immer wieder diesen totalen Umfall des Konservatismus, des Bürgertums in Deutschland gibt. Also dass das Bürgertum doch irgendwie so wenig verstehen, dass das irgendwie nicht die Methode sein kann. Es wird immer wieder so betrieben. Also wir sagen mal was und dann fallen wir immer noch um, obwohl man eigentlich sagen würde, ja, diese linke Deutungshoheit, die ist ja schon ziemlich zurückgegangen. Also diese Cancel-Stürme, die es mal gab, die gibt es ja auch nicht mehr. Und trotzdem fällt man immer wieder um. Das ist ja fast schon irgendwie so notorisch bei den Bürgerlichen.
Naja, wie gesagt, Bürgerliche, wir sollten dann wieder die Bürger, die im Wesentlichen politisch nur als Wähler auftauchen, unterscheiden von denen, die in Organisationen auftreten, die in Institutionen wirksam sind oder gar in der Politik agieren. Und die sind offenbar so stark unter Druck der traditionellen Medien und haben so wenig Selbstvertrauen oder wenn sie so diesen trumpistischen Elan, nicht, der fehlt den Bürgerlichen, sobald sie vor ein Mikrofon treten. Und insofern ist es auch wiederum nicht überraschend, dass sie alle einknicken, dass sie alle umfallen. Aber das führt zurück auf unser Thema Auslese der Politik. Max Weber hatte ja mal vor über 100 Jahren die fantastische Idee, das Parlament sei der Ort der Auslese der hervorragenden charismatischen Politiker. Davon ist nichts übrig geblieben, ja. Sondern alle stehen im Grunde vor einer ganz anderen Auslesemaschinerie, nämlich den Massenmedien, und werden dabei wirklich im Sinne von Negativauslese auf ihr niedrigstes Niveau gebracht. Und ja, das ist eine fatale Entwicklung, und es müsste im Grunde jemand sein, der die Kraft hat und das Selbstbewusstsein, gegen diese mediale Öffentlichkeit anzutreten. Trump hatte das. Bei uns in Deutschland war der Letzte, der das hatte, Helmut Kohl. Und in gewisser Weise auch noch Gerhard Schröder, obwohl der dann schon wusste, dass man ohne Bams, Bild und Glotze überhaupt nichts erreichen kann als Politiker. Aber das ist wenigstens noch jemand gewesen, der er selbst war und Basta sagen konnte. Wenn Merz versucht, Basta zu sagen, wird's nur peinlich.
Ja, zum Abschluss vielleicht nochmal so ein bisschen, wir hatten ja dieses Jahr auch diesen Anschlag auf Charlie Kirk und so und dann jetzt die Gewalt in Gießen. Was ja viele so als Angst haben, ist, dass eigentlich sozusagen diese ganzen Spannungen in der Gesellschaft und diese politische Aufladung, dass das richtig explodiert und nochmal so richtig auch gefährlich wird. In Deutschland kommt das hauptsächlich von links, gibt auch dann Gegenbewegung, kann man auch kritisch sehen, also jetzt Trump, der sich da so ein bisschen lustig macht über den gerade da erschossenen Regisseur, da fragt man sich dann auch so ein bisschen, Moment, wo sind wir jetzt hier gelandet? Wie ist da eigentlich so Ihr Blick? Haben Sie da auch irgendwie ein bisschen Angst vor, dass diese ganze Polarisierung, um jetzt mal das Stichwort zu nennen, dass das alles auch so ein bisschen uns alles um die Ohren fliegen könnte?
Also ich sehe es nur in einem einzigen konkreten Fall, was Deutschland betrifft. Und das wäre die Machtübernahme in einem östlichen Bundesland. Ja. Ja, das ist nicht ganz ausgeschlossen. Ja, also es ist denkbar, dass wir zu einem Wahlergebnis kommen, dass eine Alleinregierung der AfD in einem dieser Landesparlamente ermöglicht. Und dann bin ich ziemlich sicher, dass das, was wir da in Gießen erlebt haben, in Potenz passiert. Und das könnte schon ziemlich gewalttätig werden, weil ja die Antifa immer davon ausgegangen ist, dass man, um unsere Demokratie zu retten, die Demokratie manchmal auch außer Kraft setzen muss und auch den Rechtsstaat manchmal außer Kraft setzen muss, und dass dann doch Gewalt legitim ist. Und zwar nicht nur Gewalt gegen Sachen. Also etwas, was wir aus der RAF-Zeit auch noch sehr gut kennen oder in Erinnerung haben. Und das ist eine reale Gefahr, die ich sehe, unter dieser Bedingung, dass die AfD tatsächlich alleine regieren kann in einem der Bundesländer. Aber sonst, wenn Sie so wollen, in der Berliner Republik sehe ich das wirklich nicht, weil der Kollaps der Wokeness ja zusammenzusehen ist mit dem, was man Long Woke nennen könnte als neue Krankheit. Ja, also dass nämlich in den Sendeanstalten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, in den Universitäten vor allen Dingen, in allen möglichen Bildungsinstitutionen und in der Politik, in den NGOs, diese Wokeness weiterlebt, auch wenn ihr längst die Massenbasis entzogen ist und wenn sie auch geistig längst kollabiert ist. Insofern ist das, glaube ich, ein sehr langer, zäher Prozess. Und man darf sich nicht versprechen, dass 2026, wie soll man sagen, eine neue Welt beginnt. Obwohl ich schon ziemlich sicher bin, dass der Mut wächst, sich zum eigenen gesunden Menschenverstand zu bekennen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, das nehmen wir doch. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal. Vergessen Sie nicht, unabhängigen Journalismus gibt es nur unabhängig finanziert. Wenn Sie uns dabei helfen wollen, auch im kommenden Jahr zu wachsen, dann haben wir ein neues Programm für Sie, das nennt sich Freunde von Apollo News. Da können Sie uns monatlich einen kleinen Betrag zahlen. Im Gegenzug kriegen Sie unsere Homepage werbefrei und vieles andere. Und so wollen wir so ein bisschen so einen Pakt schmieden zwischen Ihnen und uns, um stabil und sicher in die Zukunft zu wachsen. Insofern schauen Sie doch da mal vorbei. Ansonsten bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank.